Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Wir sind nach einer kurzen Buchpause für eure beiden Autoren zurück mit einer Folge über Kopfläuse. Und ich glaube, das Thema ist für die wenigsten unter uns ganz neu. Mich würde tatsächlich interessieren, ob es unter den Herzis jemanden gibt, der oder die davon selbst komplett verschont worden ist. In dieser Folge besprechen Tatjana und Felix, wie ihr Kopfläuse bei euren Kindern erkennt und wie ihr sie behandelt, denn vielleicht hat sich seit eurer Kindergarten- und Schulzeit schon was getan. Außerdem erfahrt ihr, wie lange behandelt werden muss und wer noch alles mitbehandelt werden sollte. Im Haut und Herz Newsletter bekommt ihr auch diese Woche die Zusammenfassung der Folge und ein paar Produktempfehlungen, die euch bei der Bekämpfung der Läuse helfen werden. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, findet ihr den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, liebe Herzis. Wir haben eine Woche Pause gemacht, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Das liegt daran, dass wir gerade wirklich ultra viel zu tun haben. Ich zumindest empfinde es so, weil wir nämlich unser Buch abschließen, unser Kinderhaut-Ratgeber für Eltern. Und da arbeiten wir gerade nochmal daran, irgendwie alles, jedes Wort wird nochmal irgendwie auf den Kopf gedreht und wir versuchen, alle Themen wirklich so abzubilden, dass ihr die auch ja ohne viel Hintergrundwissen und so easy verstehen könnt. Und das ist gar nicht so einfach und verschlingt gerade für mich zumindest von morgens bis abends wirklich jede Sekunde meiner Zeit. Und deswegen gab es letzte Woche keine neue Folge.
Felix, sag mal, darf ich nochmal ganz kurz fragen, hast du das eigentlich auch ein bisschen unterschätzt? Also ich muss sagen, ich meine, wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als uns mit Kinderhaut zu beschäftigen, in der ein oder anderen Form an Patienten, Patientinnen, mit dem Podcast, ich noch mit der Online-Hautarztpraxis, wir beide als Eltern mit unseren eigenen Kindern. Ich dachte, so ein Buch, das schreibt sich einfach mal so in den Abendstunden, aber es ist doch mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Dafür glaube ich aber auch, dass es richtig, richtig geil wird.
Ich glaube auch, dass es geil wird. Ich meine, wir haben ja beide davor noch kein Buch geschrieben. Das heißt, wir wussten, denke ich, beide nicht, auf was wir uns da einlassen.
Absolut.
Aber es ist ein krasser Prozess. Macht echt viel Spaß. Ich habe super viel darüber gelernt. Auch was ich am meisten gelernt habe, ist wahrscheinlich, wie man so von Hauterkrankungen erzählen kann, weil das wahrscheinlich das A und O ist, weil wir Ärzte sprechen so unsere eigene Sprache, aber so Nicht-Ärzte sprechen irgendwie ganz anders. Und da so die Verbindung zu finden, ist, finde ich, die coolste Herausforderung an dem Projekt.
Ja, zum Glück habe ich da dich, Felix. Du gebietest mir da immer wieder Einhalt und weist mich auch darauf hin, wenn ich da in mein Fachchinesisch abgleite. Und du machst mich auch immer wieder darauf aufmerksam, dass ich wirklich auch diese komplizierte Arztdenke habe. Das ist mir selber natürlich nicht gar nicht so bewusst. Aber im Prozess dieses Buches ist das sehr deutlich geworden. Und ich glaube, wir beide in der Kombi haben da was Tolles auf die Beine gestellt. Also seid gespannt, liebe Herzis.
Seid gespannt aufs Buch, aber auch auf unsere neue Folge, die jetzt zum Thema Kopfläuse, vom Thema Kopfläuse handeln soll. Ich kann mich persönlich so ganz, ganz vage daran erinnern, dass ich damals in der Grundschule, glaube ich, auch Kopfläuse hatte. Und ich weiß nur noch, dass es für meine Eltern so der totale, die waren da so super aufgeregt und fanden es auch überhaupt nicht cool, als ich mit Kopfläusen aus der Grundschule kam, mich selbst hat es gar nicht so krass gestört. Ich weiß nur, dass für die war das so, oh Gott, der Junge hat Kopfläuse.
Ja, ich glaube, man muss an der Stelle dazu sagen, Felix, dass deine beiden Eltern ja auch Hautärzte sind. Also das ist dann einfach nochmal ein bisschen was anderes, wenn das eigene Kind da mit Kopfläusen kommt und die Eltern so sehr genau wissen auch, um was es sich da handelt und wie die kleinen Biester aussehen. Und wie ansteckend sie sind. Also kann ich nachvollziehen als Hautarzt-Mami.
Hattest du als Kind mal Kopfläuse?
Klar, nicht nur einmal. Ich meine, ist ja ohnehin so, dass Mädchen, wenn man jetzt einfach nur die Zahlen sich anguckt, ja, also 85% aller Grundschüler hatten zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal Läuse. Also man kommt quasi fast nicht aus der Schule, aus dem Schulalter, ohne dass man nicht einmal Läuse gehabt hat. Und dann sind Mädchen auch häufiger betroffen. Und ich finde es so ganz süß. Und auch das, glaube ich, kann ich total gut nachvollziehen, wenn ich mich an so Kindheitserinnerungen mit meinen Freundinnen zurückdenke, dass Mädchen halt einfach viel, viel öfter noch so ganz dicht die Köpfe zusammenstecken und irgendwie kuscheln und süß spielen und da vielleicht noch so ein bisschen körperlicher sind. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum Mädchen häufiger Läuse haben. Nicht etwa wegen der langen Haare, sondern weil wir einfach so ein bisschen enger zusammen spielen.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil du gesagt hast, den Kopf zusammenstecken. Das ist ja irgendwie auch so ein Wort, was man so aus alten Büchern kennt. Die haben getuschelt und die Köpfe zusammengesteckt. Meine erste Frage wäre an dich gewesen, ob das eben von den langen Haaren kommt, weil da würde man ja irgendwie denken, dass wenn Leute mit langen Haaren die Haare sich berühren und sie lang sind, dass dann die Wahrscheinlichkeit sozusagen des Übertritts der Läuse von der einen Person auf die andere irgendwie höher ist. Aber du meinst, es ist nicht so?
Nee, es hat nichts mit der Haarlänge tatsächlich zu tun, weil die Läuse, muss man ja sagen, die leben ja auch dicht an der Kopfhaut. Warum? Weil die Läuse ja zwingend darauf angewiesen sind, regelmäßig, heißt so, alle 3 bis 6 Stunden Blut aus der Kopfhaut zu trinken. Wenn die kein Blut trinken, dann sind die quasi so geschwächt, dass die einfach nicht mehr weiterleben wollen und können. Und deswegen halten die sich ohnehin auf der Kopfhaut oder in der Nähe der Kopfhaut auf und nicht etwa unten 40 Zentimeter entfernt am Ende des Pferdeschwanzes.
Okay, das bedeutet, wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie werden die dann tatsächlich übertragen?
Naja, das sind ja wie so kleine Zirkusartisten, ja? Also die haben ja so, also vielleicht mal ganz kurz für unsere Herzis, falls ihr nicht wisst, wie so eine Laus aussieht, das sind eigentlich so sehen fast so ein bisschen aus wie so ein Dino-Krebstierverschnitt oder wie so ein langgezogenes Krebstierchen aus irgendwelchen Urzeiten. Dabei sind die wirklich winzig, winzig klein, wenige Millimeter groß, im ausgewachsenen Zustand. Und die haben aber für ihren Körper wirklich so riesige Klauen an ihren 6 Beinchen. Und mit denen heften die sich an die Haare und wirklich so total flink flitzen die dann von einem Haar zum nächsten und können so ganz schöne Strecken auch zurücklegen. Was die nämlich nicht können, wo die Leute ja immer gleich 2 Meter zurückgehen, wenn jemand sagt, oh, ich habe Läuse oder mein Kind hat Läuse, das ist Quatsch, weil die Distanz überwinden Läuse gar nicht. Die können nicht fliegen, die können nicht springen. Es braucht wirklich diesen engen Haar-Hautkontakt zwischen 2 Menschen.
Und wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn, weil ich meine, ich glaube dir das natürlich, wenn du das so sagst, aber ich kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen, dass es dann so zu richtigen massenhaften Ausbrüchen irgendwie in der Schule kommt, weil ich ja irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass sozusagen jedes Kind mit jedem irgendwie den Kopf, weil besonders die Jungs haben ja kurze Haare und die müssten ja wirklich so wahnsinnig nah zusammenkommen, damit es die Laus von der einen zur anderen Person schafft. Ist es dann so, dass irgendwie auch Handtücher oder dass sie oder auf Oberflächen vielleicht kurz überleben können, dass man sozusagen, den Turnhallenfußboden mit seinem Kopfkuss berührt und der nächste im Grätsch dann beim Fußball berührt die gleiche Stelle und dann springt die Laus auf? Oder wie ist das genau?
Also, die Läuse brauchen zwingend regelmäßig ihr Blut, sonst sterben die. Das heißt, ohne wirklich diesen Kopf-Haut-Kontakt geht die Laus eigentlich innerhalb weniger Stunden in so einen Standby-Modus. Die ist dann einfach so platt, dass die eigentlich keinem Menschen mehr was zuleide tun kann. Und spätestens nach 3 Tagen ohne Blut stirbt sie ohnehin. Ja, also das heißt, die Übertragung über Gegenstände wie Haarbürste, Mütze, Handtuch ist extrem selten und würde quasi bedeuten, also ich bürste mir mit meinen Läusen auf der Kopfhaut meine Haare, es schafft eine Laus auf die Bürste und direkt danach bürstet sich meine Schwester zum Beispiel die Haare, dann ist das ein denkbares Szenario, aber es kommt wirklich eher selten vor.
Okay, verstehe. Sag mal, es gibt in dem Zusammenhang mit Läusen auch immer diesen Begriff Nissen. Den haben sicher auch viele schon mal gehört. Willst du mal ganz kurz erklären, was die Nissen genau sind?
Ja, die Nissen ist eigentlich das, was man bei den Läusen am häufigsten sieht. Also wenn Eltern kommen und sagen, oh, Hilfe, mein Kind hat Läuse, dann zeigen die meistens auf diese kleinen weißen, ja, so Sandkörnchen, die so fest am Haarschaft kleben. Und das sind eben genau das, die Nissen. Das sind nämlich leere Eihüllen. Also die Läuse vermehren sich, indem sie ihre Eier legen. Und diese Eier klatschen sie quasi so ungefähr im Abstand von 1-2 Zentimeter dicht an der Kopfhaut, weil, wie gesagt, sie müssten ja auch jedes Mal wieder zurück zur Kopfhaut und wieder trinken. Und das kleben sie mit so einer Art wirklich Zement ans Haar. Und dann nach einigen Tagen schlüpfen dann die Larven heraus und zurück bleiben diese leeren Eihüllen. Und die, weil die so festkleben, verschwinden auch nicht einfach von alleine. Die gehen auch nicht mit der Haarwäsche raus, sondern die können dann wirklich mit dem Haar, man sieht es dann auch, können die über Monate mit herauswachsen. Und das ist für uns ja auch, Felix, ein guter Anhaltspunkt, ob es sich um eine frische, aktive Läuseinfestation handelt oder aber ob das Ganze nicht schon längst wieder passé ist und keine Anti-Laus-Behandlung mehr nötig ist, wie weit die Nissen von der Kopfhaut entfernt sind.
Okay, das muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Du hast gerade gesagt, man kann im Prinzip die Dauer der Infektion mit den Läusen daran erkennen, wie weit diese kleinen Eidinger sozusagen von der Kopfhaut weg sind. Und es liegt natürlich daran, dass die Haare wachsen. Das bedeutet, wenn bei langen Haaren irgendwie 10 Zentimeter von der Kopfhaut auch so ein Ding findet, dann bedeutet das, das ist sicher nicht mehr aktuell, da ist die Infektion sicher nicht mehr aktuell, weil eben die Laus niemals diese weite Distanz hinter sich gelegt hätte, weil sie eben, wie du sagst, immer wieder trinken muss. Das heißt, wenn sie nah an der Kopfhaut sind, dann ist es wie was Frisches, und wenn sie weiter weg sind, dann ist es wahrscheinlich was, was irgendwie in der Vergangenheit mal ein Problem war.
Ganz genau. Und das, okay. Also das häufig findet man diese Nissen ja eher so hinter den, also an den Haaren, ja, aber so hinter den Ohren kann man das häufig ganz gut erkennen. Warum? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Läuse gerne hinter dem Ohr trinken von der Kopfhaut, weil da die Haut noch ein bisschen dünner ist und sie da so ein bisschen leichteres Spiel haben. Aber es ist wirklich auch meine Erfahrung, da sieht man die Nissen häufig am ehesten. Und dann kommt immer die Frage, ja, sind es nur Schuppen? Oder ist es wirklich eine Nisse? Und das könnt ihr selber ganz leicht bei eurem Kind feststellen, indem ihr einfach mal sozusagen so eine Haarsträhne fest zwischen zwei Fingern nehmt und da so entlang gleitet und guckt, ob ihr einfach mit dem Finger diese weißen Pünktchen abstreifen könnt. Wenn ja, Schuppe. Wenn nein, dann ist es so eine festhaftende, leere Eihülle und spricht für Nissen und damit für einen Läusebefall.
Okay, das ist ein super guter Tipp. Ich finde es übrigens super witzig, wie du immer von die Läuse müssen trinken sprichst, weil da stellt man sich irgendwie so ganz süß vor, die kleinen Haustiere, die ab und zu trinken müssen, aber die meisten sind natürlich nicht so froh, wenn die auf einmal da sind. Tati, sag mal, woran erkennt, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, aber mich würde noch interessieren, ob es noch irgendwie weitere so Zeichen gibt, wie man einen Kopflausbefall wirklich erkennen kann. Du hast gerade schon gesagt, die Nissen sind irgendwie so das, nachdem du immer guckst. Sieht man denn die Läuse oder woran erkennen die meisten, dass sie überhaupt oder dass das Kind Kopfläuse hat?
Das ist nämlich gar nicht so trivial, Felix, ja, weil die Laus selber, die sieht man so gut wie nie. Also ich kann wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich bei Kindern wirklich mal eine Laus entdeckt habe, weil die sind winzig klein, maximal so 2-3 Millimeter groß, und die sind so hellbraun durchsichtig, das heißt oft auch einfach entsprechend die der Haarfarbe der Kinder. Und du siehst sie nicht. Und die Kinder selber, es ist ja, also man würde ja denken, wenn der die ganze Zeit irgendwas auf der Kopfhaut rumwandert und krabbelt, dass man das spürt. Aber tatsächlich spüren die wenigsten davon irgendwas. Und deswegen ist eben die Laus zu erkennen nicht, also klar, wenn du sie erkennst, hast du sicher Läuse. Aber wenn du sie nicht erkennst, heißt es nicht, dass das Kind keine Läuse hat. Deswegen nach den Nissen Ausschau halten, gucken, wie nah sind die an der Kopfhaut. Und dann entwickeln ja auch ungefähr die Hälfte der Kinder tatsächlich Juckreiz und sichtbare, ja, Hautentzündungen. Auch irgendwie ganz spannend, ja, warum nicht alle Kinder? Aber das ist so ein bisschen wie Mückenstiche, ja. Jeder reagiert halt so ein bisschen anders. Der eine kriegt riesenfette Flatschen und juckt sich massiv, und der nächste wird gestochen und merkt davon nichts. Das ist halt ganz ähnlich bei den Läusen auch.
Der Juckreiz und diese Flatschen, von denen du gesprochen hast, kommen wahrscheinlich davon, dass sie halt eben immer so kommen, um zu trinken, und dann wahrscheinlich halt auch in die Haut reinpieksen, und dann entwickelt sich über Mückenstich dann so eine unangenehme Stelle, oder?
Ja, genau. Das ist also quasi zum Dank für die Blutmahlzeit, gibt's immer noch so ein bisschen Eiweiß von der Laus mit in dem Speichel. Und das löst einfach eine Immunantwort aus. Das wird von unserem Immunsystem quasi als Fremdstoff erkannt. Und dann reagiert das Immunsystem dagegen. Und das führt dazu, dass ich, es kommt auch nicht sofort, ja, sondern häufig erst nach einigen Wochen, je nachdem. Also wenn ich das erste Mal Läuse habe, kann es mehrere Wochen dauern. Wenn ich schon mal Läuse hatte früher, hat sich ja mein Immunsystem quasi diese Fremdeiweiße gemerkt und reagiert schneller. Aber es dauert eben seine Zeit. Und dann habe ich den Juckreiz als typisches Symptom. Und ich habe oft, ja, wir nennen es ja Läuse-Ekzem, ja. Also so ein bisschen, die von Herzis von euch, die sich ein bisschen auskennen damit, sieht so fast ähnlich wie Neurodermitis aus, ja. Also die Haut ist auch aufgekratzt, so ein bisschen verdickt an der einen oder anderen Stelle. Rot bei heller Haut, bei dunkler Haut eher bräunlich-grau. Es kann sogar ein bisschen schuppen. Und oft kratzen die Kinder so wild, weil es so bestialisch juckt, dass sich da richtige, ja, Krusten auch auf der Kopfhaut bilden. Und es ist nicht hier oben am Scheitelbereich, sondern oft hinten am Nacken, Übergang zum Hinterkopf und auch wieder hinter den Ohren, wo man dieses Läuse-Ekzem ganz gut erkennt.
Okay. Du hast jetzt gerade schon ziemlich eingängig beschrieben, wie unangenehm das ist, wenn man von den Kopfläusen betroffen ist. Lass uns doch mal über die Behandlung vielleicht sprechen. Beziehungsweise, bevor es zur Behandlung kommt, gibt es ja noch so eine ganz spezielle Technik, von der du erzählt hast, mit der man irgendwie die Läuse nachweisen kann. Erzähl mal, was das genau ist.
Ja, sehr gerne. Das ist die Haarspül- oder Conditioner-Methode. Und was ihr dafür braucht, ist eben eine solche Haarspülung, ja, oder Conditioner. Das ist das, was man quasi nach dem Shampoo, was viele Frauen verwenden, um die Haare glatt und geschmeidig und kämmbar zu machen. Also Shampoo selber reicht nicht, sondern es muss wirklich ein Conditioner sein oder eine Haarspülung. Und ihr wascht die Haare eures Kindes, bringt die aus, dass sie nicht mehr pitchnass sind, gebt dann wirklich von der Kopfhaut bis in die Spitzen eine ordentliche Menge dieses Conditioners. Und dann nehmt ihr einen sogenannten Läuse- oder auch Nissenkamm zur Hand. Das ist ein spezieller Kamm, der hat so ganz, ganz eng stehende Zinken. Und zwar so eng, dass sich nämlich darin die Läuse verfangen und ihr die Läuse damit quasi auskennt. Das ist wichtig. Und außerdem hat der quasi so abgerundete Enden an den Zinken, weil ihr müsst ganz dicht an der Kopfhaut beginnen mit dem Auskämmen, denn da sitzen ja die Läuse für gewöhnlich. Und dass ihr die Kopfhaut eures Kindes nicht verletzt, ist der eben, haben die Zinken so runde Enden. Wie gesagt, gibt es in entweder Apotheke oder auch im Drogeriemarkt. Und dann nehmt ihr euch also jetzt die feuchten und mit Conditioner behandelten Haare eures Kindes vor, indem ihr wirklich Strähne für Strähne von ganz dicht an der Kopfhaut angefangen bis in die Haarspitzen die Haare auskämmt. Und dann nehmt ihr nach jeder Strähne diesen Kamm und streicht quasi diese Reste des Conditioners, die ihr mit ausgekämmt habt, auf einem hellen Handtuch oder einem Taschentuch ab und guckt, ob ihr in diesem Bart irgendwo ein kleines braunes Pünktchen, ja, erkennt. Wenn ja, dann habt ihr die Laus erwischt.
Okay, ich muss aber sagen, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum man den Conditioner genau braucht. Man könnte es so einfach auch so in den nassen Haaren machen, oder?
Ja, Felix, da sieht man, dass du ein Mann mit Kurzhaarfrisur bist. Weil also ich könnte meine langen Haare ohne Conditioner tatsächlich gar nicht durchkämmen. Und das ist auch das Prinzip. Okay. Du willst einfach überhaupt es schaffen, dass du mit so einem ganz feinen Kamm die Haare wirklich kämmbar machst. Und dann hat mir ja auch schon drüber gesprochen, diese fiesen Klauen, die Läuse haben, mit denen die sich richtig fest an dem Haar festhalten, in der Vorstellung, dass man das da quasi sozusagen ganz, ganz glatt die Oberfläche von dem Haar durch den Conditioner bekommt, dann gleiten diese Läuse einfach da leichter runter.
Okay, verstehe ich. Das heißt, ich bin einfach nicht der Experte, was lange Haare betrifft. Da hast du vollkommen recht. Tati, okay, stellen wir uns vor, wir haben das jetzt gemacht, deine Conditioner-Methode, und wir haben genau diese kleinen braunen Pünktchen in dem Conditioner-Bart auf dem Handtuch finden können. Ist jetzt alles beseitigt? Weil wir sind ja im Prinzip Strähne für Strähne durchgegangen, oder muss man da irgendwie noch eine andere Behandlung machen?
Also wenn man das richtig gründlich gemacht hat, was man unbedingt machen sollte, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit die Läuse, gerade die ausgewachsenen, quasi Mama-Läuse, die ja ein bisschen größer sind, auch entfernt. Aber man hat eben nicht entfernt die Eier und im Zweifel auch nicht so die ganz, ganz kleinen, frisch geschlüpften Läusebabys, die einfach zwischen diesen Zinken im Kamm einfach gar nicht mitgenommen werden. Sodass jetzt eine reine mechanische Entfernung durch das Auskämmen in aller Regel nicht ausreicht und ihr trotzdem noch eine gezielte Anti-Läuse-Behandlung braucht.
Und was wäre das genau?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sage euch gleich, das, was ich allen Kindern empfehle und was eigentlich auch so, sage ich mal, Mittel der Wahl bei Kindern ist, sind diese silikonölbasierten Läusemittel. Früher hat man noch mehr eingesetzt, ja, so richtige Insektizide, um die Viecher abzutöten. Aber kennen wir ja auch aus der Landwirtschaft.
Hat man schön DDT auf die Kopfhaut drauf gemacht?
Ja, ganz so krass ist es nicht, aber klar, ich meine, was ein Lebewesen umbringt, möchte man jetzt nicht unbedingt einem lebenden Wesen, nämlich dem eigenen Kind, irgendwie auf die Kopfhaut geben. Und deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil es gibt halt diese super gut verträglichen Silikonöl-basierten Produkte und die wirken nämlich ganz easy, einfach mechanisch, weil die legen einen Silikonfilm um die Haare, auf die Haut und vor allen Dingen um die Läuse und die Eier und dann ersticken die quasi mehr oder weniger qualvoll innerhalb kürzester Zeit, weil sie nicht mehr atmen können.
Und das ist voll krass, ich finde das voll krass, sich vorzustellen, dass ich erinnere mich, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass eben dieses Silikonzeugs dazu führt, dass die Läuse ersticken, weil ich mir da zum ersten Mal die Frage gestellt habe, wie die eigentlich funktionieren, diese kleinen Tierchen. Und die atmen ja auch. Also die haben auch eine kleine Luftröhre und so. Finde ich voll crazy. Und natürlich hört sich das auf der einen Seite super irgendwie voll martialisch und so ein bisschen fies an. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch echt eine gute Methode mit dem Silikonöl, weil es halt nicht in die Haut reingeht und sozusagen die Haut selbst nicht irgendwie angreift, sondern halt eben nur auf der Haut bleibt. Das heißt, was gut für die Kopfhaut ist, ist halt in dem Fall nicht ideal für die Kopfläuse.
Ja, genau. Und also es hat super viele Vorteile, eben wie du gesagt hast. Es ist sehr, sehr gut verträglich. Es ist auch sehr effektiv, wenn man es wirklich korrekt anwendet. Es ist halt leider eine ziemliche Sauerei. Also ich, wie gesagt, habe es jetzt auch schon bei meiner Tochter durch. Und ihr müsst halt einfach vorstellen, so ihr gebt einmal, tunkt den Kopf quasi einmal in Mayonnaise. Und ich weiß noch, also das Auskämmen, das war das eine, das dauert dann also 20 Minuten. Aber allein danach, wie oft ich meiner Tochter dann noch mit dem Shampoo die Haare versucht habe zu waschen, um diese Öl- und die Silikonrückstände zu entfernen. Und die lief am Abend immer noch mit so wirklich so fettigen Strähnen rum. Ja.
Also das sozusagen, da muss man sich richtig Zeit nehmen wahrscheinlich auch. Macht man es mal. Ja, wobei ich hätte jetzt gesagt, macht man vielleicht mal am Wochenende, aber das geht wahrscheinlich nicht, weil man will jetzt nicht noch irgendwie 4-5 Tage drauf warten, bis man die Behandlung macht, sondern am besten direkt, wenn man es weiß, weil sonst ist irgendwie das Geschwisterkind und man selbst auch noch angesteckt.
Naja, also das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte eigentlich, sobald man diesen Läusebefall festgestellt hat, also du hast die Haarspülmethode zu Hause angewendet, im Zweifel nicht nur bei dir, sondern auch bei den, also nicht nur bei deinem Kind, sondern auch bei den Geschwistern oder eben bei dir selber, vielleicht deinem Partner, also alle, die wirklich engen Kontakt hatten mit betroffenen Kind. Und bei allen, bei denen sich im Läuse dann im Conditioner gefunden haben, sollte auch diese Behandlung erfolgen. Alle anderen brauchen es nicht. Ja, weil mich das auch Eltern ganz oft fragen, so sollen wir jetzt prophylaktisch auch noch lieber alle behandeln im Haushalt? Nein. Und bitte auch die armen Haustiere in Ruhe lassen. Die Armen werden meistens auch noch mit unter Beschuss.
Auch die Mayonnaise draufgeklatscht.
Auch noch unter Beschuss genommen. An der Stelle, Menschenläuse, das sind echt picky eaters, kann man sagen, weil die ausschließlich Menschenblut trinken. Und Hunde wiederum haben eigene Hundeläuse, die mögen nur Hundeblut. Katzen, eigene Läuse mögen nur Katzenblut. Also das ist hochspezifisch, das heißt, die armen Haustiere, von denen kommt es nicht und die kriegen es auch nicht, die könnt ihr einfach in Ruhe lassen.
Mhm. Finde ich einen super wichtigen Punkt, mega gut, dass du das noch gesagt hast.
Ja, nicht, dass alle denken, ich sei so eine Tierhasserin, nur weil ich die Läuse ersticke. Ich bin eigentlich eine große Tierliebhaberin.
Das wissen wir doch, Tati, das stimmt. Und ich bin mir sicher, dass die Eltern, die ein Kind zu Hause haben, was Läuse hat, die haben wahrscheinlich auch keine Bedenken, was die Tierliebe in dem Kontext betrifft. Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar, Es ist ja nicht selten so bei solchen infektiösen oder bei solchen parasitären Geschichten, dass man die Behandlung nicht nur einmal macht, sondern mehrmals, eben weil sozusagen mit dem ersten Mal werden irgendwie die lebendigen Tiere sozusagen gekillt. Wenn man es dann aber kein zweites Mal macht, dann sind in der Zwischenzeit die Eier ausgeschlüpft und dann hat man wieder in den ganzen Kopf voller Läuse. Ist es da auch so? Ist es so, dass die Behandlung, die man da macht, also die medizinische Behandlung, dass die sozusagen mit einem Mal das Problem löst oder muss man das nochmal wiederholen?
Also ihr habt jetzt das Mittel aus der Apotheke geholt und dann legt ihr auch wirklich direkt los, am besten noch am selben Tag, wenn ihr die Läuse festgestellt habt bei eurem Kind. Und dann wiederholt ihr dieselbe Behandlung bitte unbedingt nochmal so nach einer guten Woche. Also so irgendwie nach 8 bis 10 Tagen macht ihr genau dasselbe nochmal. Unabhängig davon, ob ihr jetzt noch einen Lissen oder Läuse oder Hautveränderungen bei eurem Kind seht, in jedem Fall 2 Behandlungen ungefähr im Abstand von ja einer guten Woche. Und danach ist auch ganz wichtig die regelmäßigen Nachkontrollen. Also ihr habt 2 Behandlungen abgeschlossen und dann würde ich euch empfehlen, dass ihr nochmal einmal in der Woche diese Haarspülmethode anwendet. Nicht, weil ich die so gerne habe, sondern weil ihr damit eben sicher feststellt, dass keine Läuse mehr neu nachgeschlüpft sind. Also würde ich das einmal in der Woche über 3 Wochen noch machen. Und wenn dann nichts im Haarconditioner zu finden ist, dann ist die Behandlung durch.
Okay, also 5 Wochen insgesamt. Also man fängt an, macht die Conditioner-Methode, findet diese Tierchen, dann macht man die Behandlung direkt im Anschluss, dann eine Woche später nochmal die Behandlung und dann eine Woche später nochmal Nissen-Check und dann eine Woche später nochmal Nissen-Check und dann eine Woche später nochmal Nissen-Check. Und wenn man bei den letzten 3 Checks sozusagen nichts mehr gefunden hat, dann vergisst man das ganze Thema oder irgendwie sozusagen hat es dann abgeschlossen, die ganze Geschichte.
Ja, ganz genau.
Cool, fand ich super interessant. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass also unser Kleiner ist noch ziemlich mini, aber irgendwann wird es bestimmt auch ein Thema werden bei uns. Und wenn es dann soweit ist, habe ich bestimmt schon längst vergessen, was du erzählt hast. Und dann werde ich in der Mediathek bei Spotify nochmal hochscrollen und mir das nochmal genau anhören.
Weil Felix, du liest einfach in unserem Newsletter nach. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal reinschreiben, was sind die Produkte, die ihr euch besorgen könnt, die wir gerne unseren Patienten empfehlen. Wir schreiben auch nochmal auf, ja, wie wichtig es ist, dass ihr diese Wiederholungsbehandlung macht, dass ihr das auf dem Schirm habt. Ich kann euch auch nochmal ein paar ganz coole Nissenkämme verlinken. Ich habe da ein paar jetzt selber durch und da so meine Favorites. Genau, also Felix, du liest einfach im Newsletter nach. Und für euch Herzis, die noch nicht abonniert haben, macht es doch gerne an der Stelle. Da kriegt ihr immer nochmal die Zusammenfassung der Folge und nochmal coole Produktempfehlungen von Felix und mir.
Absolut. Tati, jetzt bleibt nur noch die Frage zum Schluss. Was kommt nächste Woche?
Ja, also ich glaube, jetzt hatten wir es genug von Juckreiz. Ich kriege momentan wieder viele, viele Anfragen von Eltern zum Thema Hand-Fuß-Mund-Krankheit. It's the time of the year, sozusagen in den Herbstmonaten, wo wir viel mit dieser Infektion zu tun haben. Deswegen, ja, wenn euch das interessiert, liebe Herzis, schaltet sehr gerne nächste Woche wieder ein.
Wir würden uns freuen. Tati, hat mir total viel Spaß gemacht, wie jede Woche. Und bis zur nächsten Haut- und Herz-Folge.
Bleibt gesund.
Ciao.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.